Halleluja. Der Herr ist gut. Ob wir nochmal das verstehen, begreifen oder nicht, oder zweifeln, aber er ist gut. Er ist gut, definitiv. Er ist wunderbar. Und wenn Gott so will und seine Gnade hier ist, dann werden wir heute das ein Stück mehr davon erfahren, dass er wirklich wunderbar ist und er meint mit uns gut. Und ich lese jetzt aus dem Evangelium von Matthäus kurze Passage. Matthäus 16, Matthäus 16, 24. 24 ab Matthäus 16, Vers 24 bis 26. Da sprach Jesus zu seinem Jünger: Wenn jemand mir nachfolgen will, so verleugne sich selbst, nehme sein Kreuz auf sich und folge mir nach. Denn wer sein Leben retten will, der wird es verlieren. Wer aber sein Leben verliert um meines Willen, der wird es finden. Vielleicht nochmal. Wenn jemand mir nachfolgen will, so verleugne er sich selbst und nehme sein Kreuz auf sich und folge mir nach. Denn wer sein Leben retten will, der wird es verlieren. Wer aber sein Leben verliert um meinetwillen, er wird sie finden. Halleluja. Matthäus Evangelium, wir sind in Kapitel 9. Und das ist genau die Mitte. Evangelium von Matthäus besteht aus 26 Kapiteln. Wir sind in Kapitel 9. Und ich würde sogar sagen, ich würde dieses Evangelium in zwei Teilen aufteilen. Genau in Kapitel 9, Jesus, Kapitel 16, Entschuldigung, also besteht aus 26 Kapitel, wir sind in Kapitel 16, nicht 9, Entschuldigung, 16. Und bis Kapitel 16, von 1 bis 16, wir lesen, wie Jesus predigt, lehrt, er ermutigt die Menschen, ihm seine Worte so viel Kraft und Weisheit, Menschen sind begeistert, Massen folgen ihm nach. Im Kapitel von 1 bis 16, was macht er noch? Er demonstriert Reich Gottes in Kraft. Er vertreibt die Dämonen, heilt die Kranken, befreit die Menschen. Und Massen folgen ihm nach. Allein im Kapitel 8, er heilt einen Aussätzigen. Er heilt einen Diener des Hauptmannes. Er heilt Schwiegermutter von Petrus. Er heilt zwei Besessenen. Nebenbei, er stillt einen Sturm auf dem Meer. Im Kapitel 9, er heilt Gelähmten, blutflüssige Frau, zwei Blinden, einen stummen Besessenen. Er heilt Kranken. Er geht aufs Wasser. Er speist 5000. Aber im Kapitel 16 geschieht etwas. Wir lesen von einem Wendepunkt. Es steht im Kapitel 16, 21, vor da an begann Jesus seine Jünger zu zeigen, dass er nach Jerusalem gehen und viele leiden müsse und von dem Ältesten und Obersten, Priester und Schriftgelehrten und getötet werden und am dritten Tag auferstehen werden müsse. Auf einmal im Kapitel 16, er fing an zu sprechen von seinem Tod und Leiden. Glaube im Kapitel 9, er spricht dreimal von seinem Tod und Leiden. Dreimal. Hier im Kapitel 16, 24, er spricht zu seinem Jünger, zu denjenigen, die lange bei ihm waren, lange bei ihm, und zu denjenigen, die alles gesehen haben und meinten, sie wissen alles. Auf einmal, er spricht zu ihnen. Im 13, wenn jemand, 24, wenn jemand will, wenn du willst, mir nachfolgen, verleugne dich selbst, nimm dein Kreuz auf dich und folge mir nach. Und danach kommen die wahrscheinlich die härtesten Texte des Neuen Testaments. Wahrscheinlich die härtesten Worte von Jesus. Er sagt, denn wer sein Leben retten will, den wird es verlieren. Wer aber sein Leben verliert, um meines Willen, wird er finden. Wie kann man das begreifen? Wie kann man das verstehen, diese Wendung? Warum Jesus macht das? Warum macht er das einfach so? Er reißt seine Jünger aus dieser rosa Wolke, aus ihren Illusionen und Vorstellungen und spricht auf einmal auf Selbstverleugnung. Spricht von einem Weg vom Kreuz. Und er spricht nicht zweideutig. Versteht ihr, wenn wir jetzt in unsere christlichen Kreise anfangen, über Kreuz zu sprechen, in der Regel, wir brauchen eine Erleuchtung, Erklärung, theologische Auslegung. Sonst werden wir nichts verstehen. Was meint der Jesus? Aber damals, kein einziger hatte das gebraucht. Keiner hat gebraucht eine Erklärung und Erläuterung, was heißt, nimm dein Kreuz auf sich und folge mir nach. Denn damals, in dieser Zeit, jeder wusste gut Bescheid, dass diejenigen, die verurteilt sind zum Tode, zum Kreuzigung, derjenige muss zum Ort der Hinrichtung sein Kreuz auf sich nehmen und selber tragen. Damals hat keine Frage, jemand hat keine Erleuchtung gebraucht, deswegen Jünger haben ihm auch nicht gefragt, Jesus, wirklich, wie meinst du das? Hat keine Fragen gestellt. Es ist heute, wenn du Evangelium predigst über Kreuz, was sehr unpopulär ist, liest du das öfter im Gesicht vom Zuhörer. Wie meinst du das? Meinst du das wirklich so? Ja, ich meine das wirklich so. Versteht ihr? Menschlich gesehen, ich kann das nachvollziehen. Worte von Jesus, sie klingen nicht besonders. Es ist nicht besonders attraktiv, was er sagt über Kreuz und den Weg. Es ist nicht verlockend, so ein Angebot. Und menschlich gesehen, natürlich, wir würden uns wünschen, dass Matthäus Evangelium nur aus 16 Kapiteln besteht. Wir würden so wünschen, dass in diesen 16 Kapiteln zu bleiben und zu wandern und leben und bleiben, ganze diese Wunder beobachten und Zeichen und Heilungen. Und viele leben so. Manchmal, wir neigen dazu, im ersten 16 Kapitel vom Evangelium zu leben. Als ob Kapitel 17 oder 16 überhaupt nicht existiert. Als ob diese Worte von Jesus, wenn du willst, verleugne dich selbst, nimm dein Kreuz auf sich und folge mir nach, ob sie überhaupt nicht existieren. Wir neigen dazu, wegzulaufen von diesem Kapitel. Wir laufen gerne von einer Gemeinde zu anderen Gemeinde, von einer Konferenz zu anderen Konferenz. Wir suchen immer nach Wunder und Zeichen, nach noch eine prophetische Bestätigung. Dabei übersehen wir etwas, dass auf diesem Weg, wo Jesus uns einlädt, wir werden Herrlichkeit Gottes sehen. Für jeden von uns, Gott hat einen bestimmten Weg, eine Berufung, einen Auftrag. ein Weg. Wenn du diesen Weg gehst, ich garantiere, du wirst für dich selber sterben. Du wirst sterben für deinen eigenen Egoismus, für eigenen Stolz, für eigene Ambitionen, auch vielleicht für eigene Vorstellungen, vielleicht auch für deine eigene Theologie. Du wirst sterben. Aber eins garantiere ich dir, du wirst Herrlichkeit Gottes sehen. Gott wird sich verherrlichen durch dich und in dir. Früher für mich war es so wichtig, als Christ, das zu tun, all anderes tun. Ich kann mich erinnern, ich habe mich wirklich so danach gesehen, Theologie zu studieren. Ich liebe, weil ich liebe das Wort Gottes. Und es ist voll in Ordnung. Theologie. Und es ist okay. Es ist wichtig, richtige, gute akademische Ausbildung. Aber ich sage euch so, wie das ist. Für mich, was für mich jetzt wichtig, entscheidend ist, mit ihm nachfolgen. Einfach dabei sein. Einfach ihm folgen. Einfach mein Weg gehen mit ihm. Und wenn jemand weiß, wie oft es nicht so einfach ist. Und was will ich heute machen? Ich werde jetzt mich nicht vertiefen in Theologie. Weil sowieso heutzutage sind so viele Bücher geschrieben, so viele Meinungen über Kreuz. Ich erzähle immer wieder diese Geschichte, wenn ich mal über Kreuz predige, das ist genial. Was ich manchmal unter Kreuz Christi verstehe. Das hat mir ein Pastor erzählt. Das war in meinem Heimatstadt. Eine gläubige Frau, eine Christin. Sie wurde gefragt, was meinst du, was ist deine Meinung, was das Kreuz ist? Sie hat geantwortet, warte noch halbe Stunde, er kommt gleich von der Arbeit nach Hause. Manchmal haben wir so eine Vorstellung. Aber mir geht es jetzt heute nicht um das zu vertiefen. Ich möchte einfach heute euch ermutigen, diejenigen, die Entscheidungen getroffen haben, Gott nachzufolgen, die erste Schritte gemacht haben mit ihm und sehen vielleicht erste Schwierigkeiten. Vielleicht ermutigen diejenigen, die jetzt mit Gedanken spielen, soll ich Jesus nachfolgen? Ich möchte Folgendes sagen, kannst du das jetzt aufschreiben? Dass der Weg, der vor dir liegt, der Weg, der erscheint jetzt momentan so schwierig und unüberwindbar zu sein, er kann am Ende sich erweisen als leicht, wenn Jesus dabei ist. Schreib schnell auf. Und wiederum der Weg, der leicht erscheint und bequem und angenehm, am Ende will sich erweisen als unüberwindbar und grausam und hart und unmöglich, aus einzigem Grund, weil dort kein Jesus nicht mit dir ist. Jesus im anderen Evangelium spricht selber von diesen zwei Entscheidungen, von zwei Wegen. Er sagt, es gibt einen Weg, der schmal ist, der führt durch schmale Pforten. Er scheint nicht einfach zu sein, aber er führt dich in das Leben. Und andere Weg, der ist, sieht komfortabel aus, breiter Weg, die viele gehen, viele treffen diese Entscheidung. Es ist menschlich, leichterer Weg zu leichterer Weg zu entscheiden. Dieser Weg führt dich, leicht gesagt, in nirgendwo hin. Aber um theologisch korrekt zu sein, er führt dich in den Tod. Darum lass uns einfach ein Resümee ziehen. Es ist egal, wie der Weg ausschaut. Leicht, schwer, schwierig, bequem, es spielt keine Rolle. Entscheidend ist, ob Jesus dabei ist. Das ist entscheidend. Entscheidend ist das, was seine Jünger in Matthäus 14, 26 erlebt haben. Sie waren am See, im Boot, im Angst. Und Jesus spricht zu dir, auf diesem Weg. Habt keine Angst, fürchtet euch nicht. Ich bin es. Ich bin es. Das ist, woran es ankommt. Egal wie der Weg ausschaut, Hauptsache, dass er dabei ist. In anderen Passagen, Jesus spricht noch deutlicher. Er spricht Klartext. Er sagt, ich bin der Weg. Ich bin der Weg. Nochmal. Ich glaube, es ist manchmal nicht schwer, nicht einfach zu verstehen. Er ist der Weg. Er ist der Weg. Manchmal, wir machen diese Fehler, wir suchen selber uns. Wir suchen selber uns den Weg aus. Wir suchen uns den Weg, wir suchen uns Berufung, wir suchen uns Aufgabe, wir suchen uns Gemeinde, wir suchen uns Konfession, Religion, wir suchen uns selber aus, unser Auftrag, wir suchen uns selber den Weg. Wir sagen, ich entscheide mich, christliches Leben stillzuführen. Ich entscheide mich, diesen Weg zu gehen. Wir gehen davon aus, dass Jesus automatisch auf diesem Weg mit uns ist. Aber nicht jeder Weg, der christlich ausschaut, dort ist Christus dabei. Leider darum, wir als Christen erleben in unserem Leben diese Phase, wo wir kommen in Sackgasse, ein Konflikt, weil wir haben mehr nach dem Weg gesucht haben als nach ihm. Wir mehr nach seiner Kraft gesucht haben als nach ihm. Mehr nach seiner Salbung als nach ihm. Mehr nach einer Berufung als nach ihm. Mehr nach einem Dienst in die Gemeinde als nach ihm. Mehr nach einer Erweckung als nach ihm. Wir haben was verwechselt. Wir kamen in Konflikt, in Sackgasse, weil er ist der Weg. Ich kann ruhig sagen, ich habe viel gelesen, was Gemeindegeschichte betrifft. Keine einzige Erweckung, keine einzige kraftvolle, authentische Erweckung kam zustande, weil Menschen nach Erweckung gesucht haben. Diese Erweckungen weltweit sind ausgebrochen in Geschichte der Christentum nur als einziger Grund, weil Menschen zuerst primär nach Gott gesucht haben. Ein Pastor, der Prediger, der blind war auf einem Auge, William Seymour, erfüllt vom Hunger und Verlangen nach Gott, in 1906 in Los Angeles, im Azusa Street, fing an zu predigen über das, was er nicht gehabt hat. Er predigt und proklamiert das, was in christlicher Gemeinde noch nicht so gewesen war. Ausgießung des Heiligen Geistes, Taufen des Heiligen Geistes, das war noch nicht mal da. Und wenn jemand weiß, dass Azusa Street Revival war eine der Kraft wollte es in die Geschichte des Christentums, Azusa Street Revival. Eigentlich, das erinnert mich an eine Geschichte mit Abraham. Abraham hat ein Wort von Gott bekommen über einen Weg in ein verheißenes Land. Und es steht, Abraham ist gegangen und wusste nicht, wohin er hingeht. Welcher normale Mensch wird einen Weg auswählen, wenn er nicht weiß, wohin er hinkommt? Welcher normale Pastor, Prediger wird predigen über das, was er nicht mal hat? Nicht mal schauen nach links, nach rechts, was diese Gemeinde hat, was diese Gemeinde hat. Wir machen das Gleiche, wir machen nach über etwas Neuem, was auf uns wartet. Halleluja! Da muss man Hunger nach Gott haben. Da muss man verrückt sein, um diesen Weg zu wählen. Muss man Mut haben, Vertrauen. Wir wollen alle diese neue Salbung, starke Salbung und neue Beziehungen mit dem Gott. Aber wer freiwillig normal entscheidet, diesen Weg zu gehen, was in Psalm 23 steht, wenn ich durch Tal des Todesschattens gehe, habe ich keine führt dich kein Unglück, denn du bist bei mir. Schatten der Wüste des Todes. Wer will schon entscheiden, freiwillig, normal von sich selber diesen Weg zu gehen? Fakt ist aber, es gibt eine besondere Salbung. Kraftvolle Salbung, die du bekommst, nur wenn du diesen Weg gehst. Durch diese Trübsal, durch diese Nähe des Todes, durch diese Gefahr, du bekommst eine besondere Salbung auf dein Leben. Fakt ist, dass es gibt eine neue Level von Beziehung mit Gott, die du reinkommst, nachdem du diese Wüste passiert hast. Darum steht es, meine Lieblingsvers. Du hast gedeckt einen Tisch für mich angesichts meines Feindes. Mein Becher fließt über. Es kommt danach nach der Wüste. Wer will von uns schon freiwillig diesen Weg gehen? Leider heutzutage existiert eine ganze Generation von Christen, die meinen, das sichere Zeichen, dass Gott mit dir ist, du bist gesegnet, wenn in deinem Leben alles wie am Schnürchen läuft. Leider bin ich der Meinung, dass die christlichen Gemeinden in westlichen Ländern, wo uns gut geht, vielleicht unbewusst wie erziehen, produzieren, mit unseren klimatisierten Räumen und beheizbaren Sitzen und Luxusausstattungen und überversorgliche Pastoren mit ihrem Wohlfühl-Evangelium. Wir produzieren Christen. Diesen Begriff habe ich irgendwo gehört. Gewächshaus-Christen. Das heißt, die Christen können natürlich wachsen und gedeihen. Sie können sogar Frucht bringen. Aber unter bestimmten Bedingungen, unter bestimmten Temperatur. Das heißt auch, sie können wachsen und blühen und Frucht bringen und groß werden, nur wenn sie geschützt werden und gepflegt werden, geschützt von Problemen, von Ängsten, von Verfolgungen. Da können sie was zustande bringen. Gefällt mir diese Predigt? Das ist gut. Aber du weißt, wenn du eine Gewächshauspflanze nimmst, nimmst du ihn raus aus dieser geschützten Umgebung und setzt du ihn in eine reale Welt rein. Eine reale Welt, wo Kälte und Frost und Wind und Dürre und Trockenheit, sie sterben schnell ab. Sie verlieren ihre Überzeugungen, ihre Glaube, weil sie keine Wurzel haben. Keine richtige Wurzel kriegst du nicht in einem Gewächshaus. In meinem Leben nach 10 oder 15 Jahren Aufenthalt in Deutschland, ich kann mir vorstellen, 15 Jahre in Deutschland, da hast du dich schon akklimatisiert. Sich gewohnt an Luxus. Und sie haben mich eingeladen nach Ukraine zu predigen. Im Winter. Wir sind bei -6 gehen, fahren wir nicht zum Gottesdienst, weil es ist zu kalt, es ist zu gefährlich auf der Straße. Da war -23. Im Gottesdienstraum war +12. Es war kalt. Die Menschen sagten, das war eine Abendsveranstaltung, konnten nicht alle kommen, das war ungefähr 600, 700 Mann. Es war kalt, sie saßen alle im Mantel. The low price team, die das Mädchen spielte Geige. Ich weiß nicht wie. Das war kalt. Als, da ist eine bestimmte Kultur, so wie das Harald unterstützt. Das, da kannst du nicht predigen kommen raus mit einem Skischneeanzug, Hauptsache, die warm ist. Da ist eine Krawatte und Sakko ist Vorschrift als Prediger. Du kannst nicht über deine Sakko so Winterjacke anziehen. Das war kalt, aber noch. Und könnte man sagen, wahrscheinlich die, ihre Beziehung, ihre Glaube an Gott ist nichts Besonderes. Warum quälen sie so ab? Warum frieren sie? Wahrscheinlich Gott ist nicht bei ihnen. Oder zumindest auf der Entfernung. Weil die Umstände sind unmöglich. Aber noch während der Lobpreis, ich habe so gespürt, so eine Intensivität vom Feuer des Herrn, so eine Präsenz. Als ich predigte, nur im Krawatte im Anzug, mir war heiß. Mir war heiß. Später ging ich nach Kiew, da gab es eine neue junge Gemeinde. 130 Mann und sie haben kein Geld gehabt, sie mieteten nur einen Gottesdienstraum für Sonntag. Aber sie haben keinen eigenen Raum und so für Gebet, sie treffen sich in Freiem und das war Winter. Sie treffen sich im Wald. Ich war mit ihnen im Wald. Sie waren begeistert, sie sagten, wir können hier schreien. Wir können hier zum Gott schreien. Und das war Winter, sie treffen sich im Wald und beten. Ich habe mir gedacht, ich verstehe was nicht. Wir haben hier beheizbare Räume, bequem, alles komfortabel. Und so wenige kommen zum Gebet. Ich habe verstanden, dass Hingabe und Leidenschaft hat mit äußerlichen Umständen, mit Komfort nichts zu tun. Du kannst Menschen pflegen und sie küssen, umarmen. Du kannst mit deiner eigenen Liebe sie wärmen. Aber wenn diese mit deiner Feuer der Liebe sie wärmen, aber wenn in ihrem Herzen diese Feuer nicht entsteht, diese ganze beheizbare Sitze und dieser Komfort und diese, das bringt gar nichts. Hier muss was geschehen. Bei einer Veranstaltung kam zu mir eine Frau. Sie bat um ein Gebet für ihren Sohn. Ihr Sohn ist auf Drogen, ohne Kontrolle. Er beschimpft sie, er schlägt sie. Er nimmt alles aus dem Haus, nimmt ihr weg, das Geld. Und wenn Geld nicht mehr da ist, dann nimmt und verkauft Kühlschrank, Fernseher, Haus ist leer. Die Frau hat sich entschuldigt, weil sie hatte vorne keine Zähne. Sie hat kein Geld für Zahnarzt. Und sie bat für Gebet. Ich habe für sie gebetet. Dann hat sie was gesagt. Trotz dieser ganzen unmöglichen Umstände, ich nenne meinen Sohn Diener Gottes. Das ist Liebe Gottes. Ich bin so. Ich war beeindruckt. Sie sagt: Ich glaube fest, er wird dem Herrn dienen. Ich nenne ihn Diener Gottes. Ein Jahr später war ich in der Ukraine. Sie kam auf mich zu. Ich habe sie erkannt, sie hatte immer noch keine Zähne. Sie sprach mit mir und ich konnte Mundgeruch riechen. Aber sie hat gesagt, mein Sohn ist in diese Gemeinde, diese christliche Rehe durchgegangen. Er ist jetzt in Bibelschule. Er wird ein Leiter in diese Gemeinde. Gott hat mir gesagt, als ich spürte diesen Mundgeruch, Gott hat mir ein Wort gegeben für diese Frau. Ich habe ihr das gleich gesagt. Er hat gesagt, diese Frau ist vor mir ein Wohlgeruch. Wohlgeruch. Ich habe dort gesehen, alles Mögliche. Kann man das nennen? Viele Christen sind dort vielleicht ungebildet, verrückt, wild. Selbst die Pastoren, viele von ihnen haben eine Drogenkarriere mit Heroin, 15 Jahre, kriminelle Karriere. Als ich noch ein Kind war, ich kann mich erinnern, ich gehe zur Schule mit meinem Koffer und ein Haus wurde umzingelt und eine Sondereinheit von Polizei stürmte dieses Haus. Sie haben diesen Mann verhaftet. Er ist jetzt einer von den Pastoren in dieser Gemeinde. Verrückt, wild, aber keine Gewächshauschristen, ich habe dort gesehen. Sie haben ihre Wurzel ganz tief in Gott. Wisst ihr, was Jesaja, Prophet Jesaja sagt über Jesus in Kapitel 53? Er ist wie ein Trieb von ihm aufgewachsen, wie ein Wurzelspross aus dürrem Erdreich, wie ein Trieb aufgewachsen, wie ein Sprossenwurzel im dürrem Erdtal. Im russischen Bibel steht eine sanfte Trieb, eine sanfte Pflanze. Sanfte Pflanze, aber diese Pflanze hatte so eine Kraft, diese dürre Erde durchzubrechen. Wisst ihr, wir haben dieses Privileg, Jesus nachfolgen. Wir haben dieses Privileg, Jesus ähnlicher zu werden, werden wie er. Darum mag sein, dass du jetzt heute hier sitzt und ausschaust wie ein sanfter Spross, kleine und bedeutsame Pflanze. Aber wenn du von Gott geboren bist, wenn Jesus in dir lebt, wenn du ihm nachfolgst, egal was das kostet auf diesem Weg, du hast diese Kraft in dir, durchzubrechen, Halleluja. Durch diese Dürre, durch diese Steine, durch diese Mauer, durch diesen Beton, du hast diese Kraft. Problem ist, wir hören diese Wohlfühl-Evangelium, die verleiten, die verzerren deine Berufung, die dich dazu verleihen, verführen, dass du leichtere Wege auswählst. Dass du sagst, das ist der richtige Weg, bequeme Weg. Sie verzerren deine Berufung. Sie machen dich kaputt. Darum so wenig Herrlichkeit in unserer Gemeinde, weil wir entscheiden für populäre, breite, wohlgefühlte Lehren und Wege. Wenn du von Gott geboren bist, höchstwahrscheinlich in deinem Leben wird etwas sein, eine Betonplatte, eine dürre Erde, Schicht, Schotter, um dich aufzuhalten. Aber wenn du von Gott geboren bist, mag sein, dass du eine sanfte Spross bist. Du hast Kraft von Gott durchzubrechen. Halleluja! Diese Predigt ist nicht für den Kopf. Ich fürchte ein bisschen, das wird wieder aufgenommen, um nach Hause mit Wohlgefühlen zu gehen. Nimm das auf, triff eine Entscheidung, Gott nachzufolgen einfach. Sauge das ein, auf. Halt das fest. Wisst ihr, wie als junger Mann Hesekiel wurde berufen zum Propheten. Gott sprach zu ihm und er hat keine super Perspektiven und rosa Aussichten bekommen von Gott. Er hat gesagt, ich rufe dich als Prophet für mein Volk. Du wirst zu ihnen sprechen, aber sie werden nicht auf dich hören. Und das ist nicht alles. Das ist nicht alles, junger Mann. Sie werden dich verfolgen. Sie werden dich jagen. Darum, ich mache dein Angesicht genauso hart, fest wie ihr Angesicht. Und dein Stirn genauso fest und hart wie ihre Stirn. Ja, sagt Gott, ich habe dein Stirn so hart wie einen Diamanten gemacht, der härter ist als Kieselstein. Super Aussichten. Ich weiß nicht warum, sage nur, dass ich habe öfter das Wort bekommen in meinem Leben von verschiedenen Personen bei Wassertaufe. Genau das Wort. Ich möchte damit nur etwas sagen. Ich glaube, wir leben in gleichen Zeiten, wo das Wort des Herrn wird ignoriert. Wir werden vielleicht hier nicht verfolgt, aber das Wort des Herrn wird nicht aufgenommen. Es gibt so ein Ersatzevangelium für Kreuz. Es gibt etwas, was uns verleitet, einfach so amüsieren und in die Gemeinden. Danke, Bruder. Sonst brennt es, ne? Ich glaube, wir leben irgendwo in ähnlichen Zeiten. Vielleicht Gott dich beruft. Ne, anders. Und das ist wieder gleich. Wir sind heutzutage so gewohnt, alles zu messen nach unserem Maßstab. Menschliche Maßstäbe, menschliche Bewertungen. Wir bewerten jetzt unser Erfolg nach dem, wie viele Menschen sind gekommen. Wie viele haben sich registriert. Wie viele haben das gemacht. Was haben wir gemacht, was haben wir gereicht. Wir bewerten uns und anderen mit menschlichen Maßstäben. Wie willst du bitte bewerten einen Dienst vom Propheten Hesekiel? Er stand 20 Jahre von seinem Volk und predigte das Wort und keiner hat auf ihn gehört. Wie willst du diesen Dienst bewerten? Es gibt einen Maßstab, ein Maß. Das ist entscheidend ist bei Gott. Für dich und für mich. Dieses Maß heißt Treue. Dieser junge Mann Hesekiel stand 20 Jahre vor widerspenstlichem Gottes Volk und predigte treu Gottes Wort. Treue. Nach diesem Maß bewertet Gott dich und mich. Treue. Einfach treu zu sein. Heute rufe ich dich auf, rufe dich zu, sei treu deiner Berufung. Gott hat dich rausgesucht, hierher gebracht. Mag sein, du schaust wie eine sanfte Spross. Sieht nicht nach Kraft aus. Sei einfach treu. Treu. Urteile dich nicht nach Erfolg, Erlebnisse, die mögen kommen, mögen nicht, das weiß ich nicht. Jemand ist hier berufen, ein Prophet zu sein. Jemand ist berufen, ein Prediger, Lehrer, Kinderdienstleiter, keine Ahnung, Musiker, Seelsorger, ein Geber. Es ist ein persönlicher Weg mit ihm. Eine persönliche dein Kreuz. Aber du bist nicht allein. Er sagt, nimm dein Kreuz auf sich, verleugne dich selbst und folge mir nach. Wir gehen zusammen. Halleluja. Danke dir, Herr. Danke, dass du uns heute rausreißt. Rausreißt aus unseren rosa Wolken. Reiß uns raus, wo wir wirklich da irgendwo in eine Wolke der Selbstvorstellungen leben, Illusionen leben. Bringe uns weg vom falschen Wege. Hilf uns bitte, wahren Weg zu erkennen. Hilf uns durch deine Gnade, sich zu stellen auf dem Weg des Lebens, der führt uns zu dir. Führt uns in Ewigkeit. Hilf uns aufzuwachen, wo wir eingeschlafen sind. Hilf uns wirklich, befreie uns von Illusionen. Befreie uns von falschen Wegen. Beschütze uns von falschen Wegen. Richte unser Leben, unseren Stil, unseren Weg aus. Mach ihn gerade. Gib uns diese Kraft, was bereits in uns ist. Diese Kraft der Auferstehung. Fühle uns mit deinem kostbaren Heiligen Geist. Und lass uns sehen und erkennen dich auf diesem Weg. Und wenn wir sogar nichts sehen und nichts spüren, wo wir uns allein einsam vorkommen, lass uns trotzdem übernatürlich treu zu bleiben. Zu wissen, dass auch in dieser Wüste des Todes wir sind nicht allein. Du bist bei uns. Dein Stecken und Stab tröstet uns und gibt uns neue Kraft. Danke, Herr. Das wird nicht immer dauern, denn auf uns wartet ein Tisch, gedeckt am Gesicht unseres Feindes. Wo du sitzt, an diesem Tisch mit uns. Danke, dass du uns führst auf neue Level, auf neue Ebene der Beziehungen mit dir. Du veränderst vollkommen unser Leben. Hilf uns nun heute und jetzt, richtige Entscheidungen zu treffen, um dir nachzufolgen. Wenn wir weggegangen von diesem Weg, wenn wir weggerannt haben, durch Gnade, deine Gnade und Barmherzigkeit und Liebe, führ uns zurück. So wie du, Papa, immer getan hast, durch deine Liebe. Dieser Lob und Ehre. Amen.